darf Sie alle recht herzlich begrüßen, die Sie gekommen sind heute Nachmittag zur Festpredigt und zum Umzug mit dem Gnadenbild von der Mutter von der immerwährenden Hilfe. Ich darf noch unseren Festprediger, Pater Edmund Hipp, herzlich begrüßen. Er ist Doppelrektor des Ausbildungskonventes in Würzburg und auch Rektor des Provinzialatshauses in München. Pater Edmund Hipp, herzlich willkommen. Danke, dass du gestern Abend noch bei Sturm und Regen angereist bist aus Würzburg. Beginnen wir diesen Nachmittag, diese Feier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Am Anfang dieser heutigen Andacht möchte ich ein Mariengebet sprechen, das von unserem Papst Franziskus stammt, das er an den Abschluss seines Schreibens Evangelii Gaudium, Freude am Evangelium, gestellt hat. Ein sehr schönes Gebet. Jungfrau Mutter Gottes und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf. In der Tiefe deines demütigen Glaubens, ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer und ließest ihn im Schoß seiner Mutter vorlocken. Du hast bebend vor Freude den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. Du hartest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glauben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung. Du versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes. Du, damit die missionarische Kirche entstehen konnte. Erwirke uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt. Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. Du Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtenden, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht, in ihrer Leidenschaft das Reich Gottes aufzubauen. Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen. Halleluja.
Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus. Es sind in diesem Jahr 150 Jahre, dass der Papst Pius IX. Die Ikone von der Mutter der immerwährenden Hilfe uns Redemptoristen anvertraut hat. Wir Redemptoristen, wir sollten die immerwährende Hilfe bekannt machen, weltweit, und die Verehrung der Gottesmutter fördern. Auf all unseren pastoralen Einsätzen, sei es bei den Gemeindemissionen, in den Exerzitienhäusern oder auch in den Pfarrgemeinden. Für mich warf sich in der Vorbereitung auf diesen Feiertag und auf diese Predigt auch die Frage auf, ja, warum eigentlich hat der Papst ausgerechnet uns Redemptoristen diese Ikone von der immerwährenden Hilfe übergeben? Es gibt ja auch noch zahlreiche andere Ordensgemeinschaften, die vielleicht auch dazu in Frage gekommen wären. Aber ich denke, der Papst damals erkannte unseren Ordensgründer Alfons Maria von Liguri. Er wusste von ihm und er wusste sehr wohl, Alfons, er war geprägt von einer tiefen Marienfrömmigkeit. Alfons, er war ein großer Marienverehrer. Und Alfons, unser Ordensgründer, er hat auch uns, seinen Mitbrüdern, aufgetragen, was in unserer Lebensregel steht, nämlich, wir Redemptoristen verehren Maria als unsere Mutter. Wir tun das mit kindlicher Hingabe. Und die Konstitutionen, sie fahren weiter und sagen, nach alfonsianischem Brauch ehren die Redemptoristen täglich Maria, die Mutter des Herrn. Ja, der Stellenwert Marias im Leben der Redemptoristen war dem Papst damals wohl bekannt. Und so denke ich mir, wusste er die Ikone von der immerwährenden Hilfe in guten Händen. Schwestern und Brüder, lassen Sie mich kurz zum Bild der immerwährenden Hilfe kommen. Das Bild ist ja, wie ich gesagt habe, in erster Linie eine Ikone, wohl entstanden im 14. Jahrhundert auf der Insel Kreta. Und Ikonen, sie verweisen immer auf eine tiefere, auf eine verborgene Wirklichkeit. Ja, sie sind ein Abbild von einem Urbild. Und so verweist uns unsere Ikone mit ihrem goldenen Hintergrund zunächst einmal auf den Himmel. Sie verweist uns auf das Ziel unseres Lebens. Sie verweist uns auf die himmlische Sphäre, verweist uns auf Gott. Auf Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und so weist uns aber auch die Ikone auf die Wirklichkeit unseres irdischen Lebens hin. Wenn wir nämlich den Blick auf die Leidenswerkzeuge werfen, die die Engel in den Händen halten, so ist das nicht nur ein Verweis und ein Hinweis auf das Schicksal Jesu, was ihn erwarten wird in seinem Leben. Ich denke, mit dieser Abbildung wird vielmehr auch uns gesagt, der irdische Lebensweg eines jeden Menschen, er ist kein Sonntagsspaziergang. Jeder und jede von uns hat eben sein und ihr Kreuz zu tragen. Genauso wie Maria das ihrige tragen musste. Von dem Philosophen Arthur Schopenhauer, von ihm ist folgender Ausspruch überliefert. Willst du wissen, was Leben ist, so lies das Wort von hinten. Also lesen wir von links nach rechts, dann heißt es Leben. Lesen wir von rechts nach links, dann heißt es Nebel. Und es ist schon so. Manchmal kann man das Gefühl bekommen, das Leben sei eine einzige Nebelwand, in der ich mich nicht mehr oder nur schwerlich zurechtfinde. Alles ist vernebelt, ich blicke nicht mehr durch und jeder und jede von uns hat wohl seine eigenen Lebens- und auch Nebelerfahrungen gemacht. Ja, da sagt beispielsweise eine Frau, ich habe mit meinem Mann so schöne viele Jahre verbracht und erleben dürfen. Aber ich fürchte, wir haben uns in unserer Ehe auseinandergelebt. Jetzt, wo mein Mann alt geworden ist, verstehe ich ihn nicht mehr. Ich merke, dass er sich verändert hat. Er wirkt verschlossen, er redet kaum, er ist gereizt bei jeder Kleinigkeit und wir streiten und haben Krach, oft wegen Kleinigkeiten. Ja, und Sprachlosigkeit beherrscht fast immer mehr unsere Beziehung. Oder da klagen Eltern, wir haben mit unseren Kindern, als sie noch klein waren, so viel Freude gehabt. Doch jetzt, was ganz natürlich ist, geht jedes unserer Kinder seine eigenen Wege. Aber wir wissen jetzt kaum mehr etwas voneinander. Und vom christlichen Glauben, ja, da wollen unsere Kinder rein gar nichts mehr wissen. Unsere Familie ist für sie gerade noch eine Tankstelle zum Essen und zum Waschen lassen. Ja, so fragen sich dann die Eltern, haben wir etwas falsch gemacht? Und andere wiederum hat Krankheit oder schweres Leid getroffen. Ich weiß, dass ich unheilbar krank bin. Aber warum? Oder die andere Klage, der Tod hat mir einen lieben Menschen genommen, jetzt stehe ich ganz alleine da. Und wieder andere quälen Existenzsorgen. Der Vater oder die Mutter hat die Arbeitsstelle verloren. Die Arbeitsstelle wurde einfach wegrationalisiert. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Angst vor der Zukunft. Und so hat wohl jede und jeder von uns in irgendeiner Weise sein Päckchen, seine Last auf seinem Lebensweg zu tragen. Manchmal ist die Last so groß, dass dieser Weg dunkel, ja Nebel verhangen wirkt. Und was früher Leben war, das ist zum Nebel geworden. Und je nachdem, wo wir jetzt auf dem Weg unseres Lebens stehen werden, werden wir vielleicht mit dem biblischen Hiob sagen, meinen Pfad hat er versperrt, ich kann nicht weiter, Finsternis legt er auf meine Wege. So wie Hiob hätte auch Maria auf ihrem Lebensweg öfter sagen können, ich kann nicht weiter, Finsternis legt er auf meine Wege. Denn auch Maria, ihr wurden schwere Stunden, ja Nebelerfahrungen nicht erspart. Maria musste sehr bald erfahren, dass die Erwählung durch Gott nicht bedeutet, allen Schwierigkeiten, Sorgen und Nöten des Lebens enthoben zu sein. Schauen wir doch nur mal hin auf ihr Leben. Die Verkündigung der Geburt Jesu, diese Verkündigung hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Wie wird und wie kann es weitergehen mit ihr und mit ihrem Josef? Das ist nur eine der Fragen, die sie beschäftigt hat. Wird Josef weiterhin zu ihr stehen, zu ihr halten, wenn er erfährt, dass sie ein Kind erwartet, das nicht von ihm ist? Oder wird er sie fallen lassen? Und dann die Erfahrung in Bethlehem, in der Herberge, war kein Platz für sie. Maria mit ihrem Kind und mit Josef ausgegrenzt. Und es kommt noch schlimmer, die Flucht nach Ägypten. Und hinzu kommt die Weissagung Simeons, dir, Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und Jahre später, der 12-Jährige im Tempel, Jesus zieht da nicht von Jerusalem mit seinen Eltern zurück nach Nazareth, nach Hause. Er bleibt im Tempel zurück. Maria und Josef, als sie dies merken, sind verängstigt, voll Kummer und voll Schmerz. Und Maria äußert dies ganz deutlich. Wie konntest du das uns antun? Ja, dein Vater und ich, wir haben dich voller Angst gesucht. Und die Antwort Jesu, sie klingt hart. Ja, warum habt ihr mich eigentlich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ja, und so heißt es dann in der Schrift, sie verstanden ihn nicht. Verlustängste und das Nichtverstehen des eigenen Kindes legen sich wie ein Nebel auf das Leben der Eltern Jesu. Und immer wieder musste Maria solche Nebelerfahrungen machen, mit den Verwandten, bei den Misserfolgen Jesu, bei seiner Verhaftung und Verurteilung, auf seinem Leidensweg. Und dann schließlich steht sie unter seinem Kreuz, unter dem Kreuz ihres Sohnes. Und die Frage, warum Gott das zulässt, ich denke, Jesus versteht das nicht, auch Maria nicht. Mein Gott, warum? Ja, tiefste Gottverlassenheit. Um mit Job zu sprechen, Finsternis legt er auf meine Wege. Maria, sie trauert und sie klagt. Aber eines tut sie nicht, nämlich sie stellt Gott niemals in Frage. Dass mir geschehe nach deinem Wort, also dein Wille Gott geschehe, das hat Maria sich ihr Leben lang bewahrt. Sie vertraut felsenfest, dass bei Gott gilt. Wenn es auch menschlich unmöglich ist, und was unmöglich ist, das ist bei Gott immer noch möglich. So, wie es der Engel Gabriel bei der Verkündigung sagte, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir also auf das Leben von Maria blicken, so stellen wir ja sehr schnell fest, auch sie musste, wie wir alle, Dunkelheit und Nebel auf ihrem Lebensweg bestehen. Und sie hat auf ihrem Lebensweg die Erfahrung gemacht, Gott mutet den Menschen einiges zu, ja, sehr vieles zu. Aber Maria wusste auch genau, auf diesen Gott kann und darf ich mich verlassen. Er ist verlässlich und treu. Und in diesem, ihrem unerschütterlichen Vertrauen, in diesem unerschütterlichen Glauben, darin ist sie uns zum Vorbild geworden. Und dabei lebte Maria als einfache Frau, mitten unter den Menschen, als eine von uns. Und genau wie wir hatte sie ihre Fragen, genau wie wir war sie auf der Suche, auf ihrem Lebensweg, wie auf ihrem Glaubensweg. Und sie sorgt sich um die Nöte der Menschen. Und so wird Maria uns eben auch zur Wegbegleiterin auf unserem Lebensweg. Und das wird auch bei der Ikone von der Mutter von der immerwährenden Hilfe deutlich. Denn Wenn wir die Ikone betrachten, dann fällt auf, Maria, sie schaut nicht auf ihr Kind. Sie schaut auf die, die ihr Bild betrachten. Mit tiefen Augen schaut sie also uns an, uns Menschen, wissend und verstehend. Sie weiß um den Weg, auch um unseren Weg. Ein Weg, der oft auch durch Dunkelheit führt und Nebel verhangen ist. Und auffallend an der Ikone ist auch, Maria hält ihr Kind nicht fest. Ihre Hand, in die das Jesuskind vertrauensvoll seine Hände legt, ihre Hand ist tragend und weisend. Maria, die Wegweiserin. So wird Maria auf unserem Gnadenbild genannt. Sie weist hin auf ihren Sohn, sie weist hin auf Jesus Christus, der für uns Weg, Wahrheit und Leben ist. Und so weist sie uns den Weg und sagt uns, geh wie ich vertrauensvoll deinen Weg. Geh den Weg, den Gott für dich vorgesehen hat, vertrauend auf ihn, auf Gott, der treu ist, der ein dich liebender Gott ist und der will, dass dein Leben heil wird. Liebe Schwestern, liebe Brüder, kein Weg ist zu weit mit einem guten Freund an der Seite. Lassen wir uns von Maria an der Hand nehmen. Lassen wir uns anstecken von ihrem Glauben, lassen wir uns anstecken von ihrem Vertrauen auf Gott, der sich in seiner ganzen Geschichte mit uns Menschen als zuverlässig und treu erwiesen hat. Maria, stärke uns in dem gläubigen Wissen, dass Gott stets bei uns ist und bei uns bleibt, dass er tröstet und uns stärkt, und dass am Ende unseres Weges nicht der Tod wartet, sondern das Leben bei Gott. Amen.